Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warum lesen, die direkt mal mit einem Geständnis beginnt. Denn ich hatte in der letzten Folge angekündigt, heute wird es mal etwas moderner, etwas gegenwärtiger. Und modern im literaturwissenschaftlichen Sinne ist es definitiv, aber sicherlich nicht gegenwärtig. Wir sprechen heute nämlich über Brief an den Vater von Franz Kafka. Und der ist schon gute 100 Jahre alt, insofern nicht im heutigen Sinne modern. Und insofern muss ich mich schon vorab entschuldigen, versuche es aber natürlich trotzdem interessant und gewinnbringend zu gestalten. Fangen wir mal an mit einer ganz kurzen Biografie, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, in welchem Kontext wir uns jetzt gerade bewegen. Franz Kafka ist 1883 in Prag geboren und Prag war damals eine der Hauptstädte des riesigen, wenn man sich mal eine Karte von 1880 anguckt, Habsburgischen Reiches und entsprechend ein früher Europäer wird heute so gedeutet. Also er war im Grunde gleichzeitig Tscheche, Deutsch, Österreichisch, Jüdisch und alleine aufgrund dieser vielfältigen nationalen und religiösen Kontexte auf jeden Fall ein Wandler zwischen den Welten. Und wie gesagt, heute wird er ganz oft so als früher Europäer bezeichnet, weil er sich im Grunde nicht klar irgendeiner Nationalität, einer Religion oder einer Ethnie zuordnen lässt, sondern im Grunde immer sich relativ fließend zwischen diesen Welten bewegt hat. Kafka war Sohn eines jüdischen Kaufmannes und einer jüdischen Mutter. Und sein Vater, Hermann Kafka, der hatte eine wahrscheinlich relativ brisante Aufstiegsgeschichte hinter sich. Der kam nämlich aus der Provinz und hat es dann als, ja, mit seinem, vermutlich muss man sich das heute vorstellen, wie ein Tante-Emma-Laden, vielleicht auch etwas größer, aber in die Prager Altstadt geschafft und entsprechend eben auch so das soziale Milieu gewechselt, was natürlich mit einem gewissen Statuszuwachs einherging. Kafka Junior wiederum muss wohl ein recht guter Schüler gewesen sein und hatte nach Abschluss am Gymnasium einmal Chemie zu studieren begonnen, das aber relativ erfolglos führte zumindest dazu, dass er das Studienfach nochmal wechselte zur Germanistik. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Reihenfolge korrekt ist, aber spielt vielleicht jetzt auch nur eine untergeordnete Rolle. Und letztlich hat er sich dann dem Jurastudium gewidmet und dabei ist er dann tatsächlich auch geblieben, hat mit Promotion abgeschlossen und wurde danach angestellt bei einer Arbeiterunfallversicherung, was damals noch ein relativ neues Phänomen war. Wie muss man sich das vorstellen? Im Grunde war er da dafür verantwortlich, die Arbeitnehmer über Arbeitgeber zu versichern und Präventionsmaßnahmen einerseits zu stricken und andererseits eben dann das Ganze aus Sicht der Versicherung abzuwickeln, also bei Unfällen dann entsprechend Berichte zu schreiben und dafür zu sorgen, dass die Versicherung dann entsprechend eintritt für die geschädigte Partei. Wie muss man sich den Tagesablauf von Franz Kafka vorstellen? Weil jetzt sprechen wir natürlich über jemanden, der viel geschrieben hat, sonst wäre er jetzt nicht Teil des Warum-Lesen-Podcasts. Aber das beißt sich ja vielleicht erstmal mit dieser Vorstellung, dass da jetzt jemand in der Beamtenstube sitzt und eben für diese Arbeiterunfallversicherung arbeitet. Das ist auch tatsächlich, und das liest man insbesondere aus so biografischen Dokumenten, den Briefen, die er geschrieben hat, immer ein gewisses Spannungsfeld gewesen. Denn allein schon jetzt ganz, ganz praktisch gedacht, Franz Kafka hat ganz früh angefangen zu arbeiten, morgens früh, und dann bis zum frühen Nachmittag gearbeitet. Also vielleicht von 7 Uhr morgens bis 14 Uhr. Und den Rest des Tages, wenn es ihm gestattet war, hat er dann tatsächlich mit Schreiben verbracht. Also vormittags gearbeitet und dann den Rest des Tages dazu genutzt zu schreiben. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Und auch da können wir jetzt nur sehr oberflächlich drüber nachdenken. War das jetzt jemand, der sich gedacht hat, ich mache jetzt noch Karriere als Schriftsteller, weil das, weiß ich nicht, ist eine gute Einnahmequelle, so wie das sicherlich heute viele Leute machen? Nee, da muss man sich das schon anders vorstellen, denke ich. Nämlich handelt es oder geht es da um eine Person und das würdet ihr auf jeden oder das werdet ihr auch gleich heraushören und das würdet ihr herauslesen, würdet ihr euch mal die Romane durchsehen, dass wir es da mit einem relativ komplizierten Individuum zu tun haben, würde ich mal so ganz vorsichtig formulieren. Also für Franz Kafka ist Schreiben eher eine innere Notwendigkeit, als dass er sich davon Anerkennung oder dergleichen mehr in der äußeren Welt erhofft. Sicherlich spielt das auch eine Rolle, aber es geht für ihn tatsächlich darum, dass er im Schreiben eine Möglichkeit findet, sich auszudrücken und in Beziehung zur Welt zu treten, die ihm an anderer Stelle und sicherlich im Job, wie man heute sagen würde, verwehrt bleibt. Das also mal als ganz kurzen Überblick zum Leben, zur Person, zum Setting, in dem wir uns den Verfasser bzw. den Autor, und da müssen wir aber sicherlich trennen, des Briefs an den Vater vorstellen müssen. Und bevor ich euch da jetzt noch viel mehr zu erzähle, würde ich tatsächlich einfach mal vorschlagen, dass ich mal einen kleinen Teil aus der Einleitung vorlese, damit ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, auch wie das sprachlich klingt und welcher Tenor da vorherrscht. Liebster Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht. Dir hat sich die Sache immer sehr einfach dargestellt, wenigstens soweit du von mir und, ohne Auswahl, vor vielen anderen davon gesprochen hast. Es schien dir etwa so zu sein. Du hast dein Leben lang schwer gearbeitet, alles für deine Kinder, vor allem für mich, geopfert. Ich habe infolgedessen in Saus und Braus gelebt, habe vollständige Freiheit gehabt zu lernen, was ich wollte, habe keinen Anlass zu Nahrungssorgen, also zu Sorgen überhaupt gehabt. Du hast dafür keine Dankbarkeit verlangt, du kennst die Dankbarkeit der Kinder, aber doch wenigstens irgendein Entgegenkommen, Zeichen eines Mitgefühls. Stattdessen habe ich mich seit jeher vor dir verkrochen, in mein Zimmer, zu Büchern, zu verrückten Freunden, zu überspannten Ideen. Offen gesprochen habe ich mit dir niemals, in den Tempel bin ich nicht zu dir gekommen, in Franzensbad habe ich dich nie besucht, auch sonst nie Familiensinn gehabt, um das Geschäft und deine sonstigen Angelegenheiten habe ich mich nicht gekümmert, die Fabrik habe ich dir aufgehalst und dich dann verlassen, Ottler habe ich in ihrem Eigensinn unterstützt und während ich für dich keinen Finger rühre, nicht einmal eine Theaterkarte bringe ich dir, tue ich für Freunde alles. Fasst du dein Urteil über mich zusammen, so ergibt sich, dass du mir zwar etwas geradezu Unanständiges oder Böses nicht vorwirfst, mit Ausnahme vielleicht meiner letzten Heiratsabsicht, aber Kälte, Fremdheit, Undankbarkeit. Und zwar wirfst du es mir so vor, als wäre es meine Schuld, als hätte ich etwa mit einer Steuerdrehung das Ganze anders einrichten können, während du nicht die geringste Schuld daran hast. Es wäre denn die, dass du zu gut zu mir gewesen bist. Das nur mal aus der Einleitung und ihr bekommt vielleicht ein Gefühl dafür, was euch auf den nächsten 50 bis 60 Seiten so erwartet. Aus dem Brief geht jetzt erstmal nicht hervor, in welchem Moment des Lebens der Verfasser diesen Brief geschrieben hat. Einmal bezieht er sich auf sein 36-jähriges Ich, woraus wiederum hervorgeht, dass der Verfasser zum Zeitpunkt des Schreibens des Briefes bereits mindestens genauso alt oder vielleicht schon älter ist. Der Brief wurde 1919 verfasst im Kontext einer geplanten, aber dann doch abgesagten Heirat, die gerade in den ersten Zeilen schon mal anklang. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass dieser Brief nie abgeschickt wurde. Also Franz Kafka hatte ihn einer damaligen Freundin, nenne ich es jetzt einfach mal, übergeben. Im Grunde einfach, damit sie die Dinge aufbewahren, lesen und ihn besser verstehen kann. Und er hatte wohl auch geplant, den Brief abzuschicken, hat es aber nie getan. Und ich habe jetzt gerade schon vom Verfasser gesprochen und nicht von Franz Kafka, obwohl er ja diesen Brief schreibt und den an den Vater adressiert. Und im Brief, das habt ihr gerade schon rausgehört, kommen wahnsinnig viele biografische Details vor. Das heißt grundsätzlich, und das ist auch in der literaturwissenschaftlichen Debatte stark umkämpft, könnte man natürlich einerseits jetzt daraus schließen, dass das definitiv ein autobiografisches Dokument ist, in dem eben ein Franz Kafka, nicht ein Verfasser, sondern eben Franz Kafka selbst, einen Brief an seinen Vater verfasst und ihm da Vorwürfe dazu macht, was dieser in der Beziehungsdynamik zwischen Vater und Sohn möglicherweise falsch gemacht haben könnte, schuldlos, und welche Konsequenzen daraus für Franz Kafka erwachsen sind. Andererseits, und das finde ich persönlich um einiges interessanter, könnte man diesen Brief jetzt auch als Fiktion deuten. Und darauf weist eben unter anderem hin, dass dieser Brief nie abgeschickt wurde, vielleicht ja auch nie dazu gedacht war, abgeschickt zu werden. Also ihr seht schon, dass diese Dinge nicht ganz eindeutig sind, aber eben sehr stark darüber entscheiden, was man jetzt mit diesem Dokument macht. Also wenn es ein autobiografisches Dokument ist, dann eignet es sich natürlich total gut, und das wurde auch ganz, ganz häufig gemacht, für zum Beispiel eine psychoanalytische Interpretation. Und was passiert dann? Dann setzen sich im Grunde Menschen daran und lesen eben über diese Beziehungsdynamik zwischen Kafka und seinem Vater und unterstellen ihm dann alle möglichen psychopathologischen Tendenzen. Da bin ich persönlich, also so ganz intuitiv, das basiert jetzt nicht auf einer starken methodischen Überzeugung, die ich da hätte, dass ich jetzt argumentieren würde, dass diese Lesart grundsätzlich problematisch ist, aber ich finde sie nicht besonders gewinnbringend. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Messgrad der Qualität einer Interpretation, zu fragen, wie gewinnbringend ist die denn jetzt? Was bringt die mir zum Verständnis des Textes oder zu einem Verständnis des Textes? Und jetzt herauszulesen, welche psychischen Probleme oder welche Traumata sich aus dieser Beziehungsdynamik zwischen Vater und Sohn für den Sohn ergeben haben, finde ich einfach nicht besonders spannend. Und deswegen muss ich sagen, finde ich die Frage der Fiktion, also dieses Lesen des Briefes als literarischem Dokument um einiges spannender. Und da würde ich jetzt persönlich auch in den nächsten Minuten mal eher den Fokus drauf legen. Fangen wir also mal an mit dem, was ich jetzt hier auf meinem kleinen Pad als Analyse beschrieben habe. Also laut Verfasser, wir bleiben jetzt so ein bisschen dabei, nicht von Kafka zu sprechen, sondern vom Verfasser, handelt es sich um einen Brief an den Vater, in dem die Beziehungsdynamik der beiden entschlüsselt werden soll. Erste Frage also natürlich, und auch das klang vielleicht gerade schon in der Einleitung an: Um was für eine Beziehungsdynamik handelt es sich denn eigentlich? Im Vordergrund stehen ganz klar das ständige Empfinden der Scham und Schuld seitens des Verfassers gegenüber seinem Vater. Die Scham einerseits bezieht sich auf ein Minderwertigkeitsgefühl des Verfassers gegenüber der Männlichkeit, des Selbstvertrauens, der Strebsamkeit, der Geradlinigkeit, aber auch der ständigen und vernichtenden Kritik des Vaters. Wenn wir von der Kritik des Vaters sprechen, dann wäre ein Beispiel dafür, dass der Verfasser seinem Vater unterstellt, dass letzterer sich über alle Freunde des Verfassers lustig gemacht habe und im Grunde an keinem ein gutes Haar gelassen habe. Das wäre so einer der Vorwürfe, die der Verfasser gegen seinen Vater erhebt. Zweiter Teil, die Schuld, und die speist sich aus einem allgegenwärtigen Gefühl, selbst für diese Unzulänglichkeiten in den Augen des Vaters verantwortlich zu sein. Also wir haben im Grunde hier zwei Dinge, einerseits Schamgefühl gegenüber dieser übermächtigen Vaterfigur und andererseits haben wir eben ein Schuldgefühl, dass die Verantwortung eben ganz klar bei sich sieht. Und das ist natürlich eine relativ komplizierte und heute würde man vielleicht sagen toxische Mischung. Wie kommt es denn jetzt zu diesen Gefühlen der Scham und der Schuld des Sohnes gegenüber dem Vater? Dazu muss man vielleicht nochmal hervorheben, dass der Vater eben Self-Made Man ist. Wir haben das eingangs schon mal erwähnt, also das ist Hermann Kafka, wenn wir es biografisch lesen, dieser Kaufmann, der den Sohn nach eigenem Vorbild erziehen will. Das Problem an der ganzen Sache ist vielleicht, oder eins von verschiedenen Herausforderungen in dieser Beziehung, ist, dass die Lebensrealitäten von Vater und Sohn natürlich völlig unterschiedlich sind. Wir haben es da mit einer Familie mit Migrationshintergrund zu tun und diesen Unterschieden zwischen erster und zweiter Generation. Also die erste Generation ist ja klassischerweise die sich wahnsinnig viel erarbeiten muss, die sehr viel, ja, mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und die zweite Generation ist dann natürlich gewissermaßen die von den Errungenschaften der ersten Generation profitiert. Und das kann natürlich zu Problemen führen, wenn Anspruch der ersten Generation ist, dass doch die zweite mindestens genauso viele Hindernisse in der Biografie überwinden müsste. Unterm Strich ist es dann eben so, dass der Verfasser des Briefes sich weder in physischer noch in geistiger Stärke als dem Vater ebenbürtig sieht. Und trotzdem will der Vater den Sohn dazu anleiten, selbst eben dieses Maß an Männlichkeit, Selbstvertrauen, Strebsamkeit, Geradlinigkeit zu erreichen. Und verunsichert ihn dadurch aber natürlich nur noch stärker. Da erzählt der Verfasser beispielsweise von einer Episode im Schwimmbad, wo es schon in der Umkleide eben beginnt, dass der Sohn seinen Vater anblickt, der eben wahnsinnig groß und breit und stark ist und sich selbst daneben betrachtet als schmächtigen kleinen Jungen, der dann ins Schwimmbad geht und da eben es nicht schafft, diese starken Züge, die der Vater da schwimmt, zu imitieren. Und je mehr der Vater versucht, seinem Sohn das zu erklären und ihn anzuleiten, desto mehr versinkt er eben in diesen Schuldgefühlen, diesen Vorstellungen des Vaters nicht gerecht werden zu können. Das führt dann dazu, dass der Verfasser beschreibt, wie er zunehmend in die Literatur flieht. Und das ist im Grunde für ihn der einzige Ort, an dem er die nötige Distanz von seinem Vater schaffen kann, weil die Literatur im Grunde ein Ort ist, ein Bereich, den der Vater überhaupt nicht durchdrungen hat. Also einer der wenigen Rückzugsorte, die man vielleicht vor diesem allgegenwärtigen Vater haben kann. Dann einmal fast forward zur Gegenwart des Verfassers, in der er, wie wir eingangs gehört haben, über die Heirat spricht, die seinerseits geplant war, dann aber doch wieder abgebrochen wurde. Und der Verfasser schreibt, und das hören wir uns gleich nochmal im O-Ton an, ich lese da nochmal eine Passage vor, dass es für ihn eben das größte Ziel war, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Doch auch dieser Bereich, dieses Feld, dieser Bereich des Lebens ist durch den Vater wieder in ambivalenter Weise problematisiert. Denn einerseits will der Verfasser des Briefes es mit dem Aufbau einer Familie seinem Vater gleich tun und hält das grundsätzlich für die größte Leistung im Leben eines Menschen. Aber andererseits sieht er seine Planung eben genau dadurch wieder getrübt, dass der Vater bereits da ist und auch dieses Feld beherrscht mit seiner mächtigen Präsenz. Und unterm Strich wirft der Verfasser seinem Vater vor, dieser habe schuldlos bei der Erziehung dieses Sohnes, dieses bestimmten Sohnes, versagt. Aber jetzt lese ich euch einmal erst die Passage zum Thema, beziehungsweise zwei Passagen zum Thema Heiraten vor, weil auch das ein wichtiges Motiv im Brief ist. Heiraten, eine Familie gründen, alle Kinder, welche kommen, hinnehmen, in dieser unsicheren Welt erhalten und gar noch ein wenig führen, ist meiner Überzeugung nach das Äußerste, das einem Menschen überhaupt gelingen kann. Dass es scheinbar so vielen leicht gelingt, ist kein Gegenbeweis, denn erstens gelingt es tatsächlich nicht vielen und zweitens tun es diese nicht vielen meistens nicht, sondern es geschieht bloß mit ihnen. Das ist zwar nicht jenes Äußerste, aber doch noch sehr groß und sehr ehrenvoll, besonders da sich Tun und Geschehen nicht rein voneinander scheiden lassen. Und schließlich handelt es sich auch gar nicht um dieses Äußerste, sondern nur um irgendeine ferne, aber anständige Annäherung. Es ist doch nicht notwendig, mitten in die Sonne hineinzufliegen, aber doch bis zu einem reinen Plätzchen auf der Erde hinzukriechen, wo manchmal die Sonne hinscheint und man sich ein wenig wärmen kann. Und dann etwas später. Warum also habe ich nicht geheiratet? Es gab einzelne Hindernisse, wie überall, aber im Nehmen solcher Hindernisse besteht ja das Leben. Das wesentliche, vom einzelnen Fall leider unabhängige Hindernis war aber, dass ich offenbar geistig unfähig bin zu heiraten. Das äußert sich darin, dass ich von dem Augenblick an, in dem ich mich entschließe zu heiraten, nicht mehr schlafen kann. Der Kopf glüht bei Tag und Nacht, es ist kein Leben mehr, ich schwanke verzweifelt herum. Es sind das nicht eigentlich Sorgen, die das verursachen, zwar laufen auch entsprechend meiner Schwerblütigkeit und Pedanterie unzählige Sorgen mit, aber sie sind nicht das Entscheidende. Sie vollenden zwar wie Würmer die Arbeit am Leichnam, aber entscheidend getroffen bin ich von anderem. Es ist der allgemeine Druck der Angst, der Schwäche, der Selbstmissachtung. Ich will es näher zu erklären versuchen. Hier beim Heiratsversuch trifft in meinen Beziehungen zu dir zweierlei scheinbar Entgegengesetztes so stark wie nirgends sonst zusammen. Die Heirat ist gewiss die Bürgschaft für die schärfste Selbstbefreiung und Unabhängigkeit. Ich hätte eine Familie, das Höchste, was man meiner Meinung nach erreichen kann, also auch das Höchste, was du erreicht hast. Ich wäre dir ebenbürtig, alle alte und ewig neue Schande und Tyrannei wäre bloß noch Geschichte. Das wäre allerdings märchenhaft, aber darin liegt eben schon das Fragwürdige. Es ist zu viel, so viel kann nicht erreicht werden. Also hier nochmal das Thema Heiraten aufgearbeitet und wir hören raus, dass der Verfasser seinem Vater unterstellt, diese Minderwertigkeitsgefühle und Angst des Sohnes ohne eigene Schuld, das betont der Verfasser, herbeigeführt zu haben. Und jetzt, und das lesen wir da auch raus, argumentiert der Verfasser für seine eigene Unschuld. Die Aufarbeitung dieser Beziehungsdynamik also unterstellt dem Vater keine explizite Schuld, allerdings sprechen die dargestellten Tatsachen für eine recht eindeutige Schuld des Vaters. Also was meinen wir damit? Im Grunde betont der Verfasser immer wieder, dass der Vater diese Beziehungsdynamik diese problematische Beziehungsdynamik zwar schuldlos fortgeführt hat, aber indem der Verfasser alle möglichen Beispiele für die in Anführungszeichen Misshandlung, also die schlechte Behandlung des Sohnes aneinanderreiht, drängt sich dem Leser oder der Leserin natürlich ganz klar auf, dass es letztlich irgendwie doch die Schuld des Vaters ist, dass diese Beziehung so sehr misslungen ist und mit dieser misslungenen Beziehung das Leben des Sohnes bzw. des Verfassers eben unter sehr schlechten Zeichen gestartet ist. Und dann, und das ist ganz spannend, greift der Verfasser des Briefes diesen Einwand dann selbst nochmal auf, dreht daraus aber im Grunde ein weiteres Beispiel seiner eigenen Unsicherheit und des inneren Widerspruchs. Denn im Grunde entkräftet er den Einwand, den ich gleich vorlese, indem er ihm zuvorkommt. Er schreibt im Grunde, man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass aber indem ich diesen Einwand schon mitdenke, unterstreiche ich ja nochmal, wie in Anführungszeichen geschädigt ich eigentlich bin, wie klein mein Selbstbewusstsein ist im Vergleich zu deinem. Und da lesen wir jetzt nochmal kurz rein, denn man könnte ja durchaus schon mal fragen, ob das denn jetzt tatsächlich den Einwand entkräftet oder ob der schon noch bestehen könnte. Du könntest, wenn du meine Begründung der Furcht, die ich vor dir habe, überblickst, antworten. Kurzer Einschub, da schreibt der Verfasser jetzt eben aus der Position des imaginierten Vaters. Du behauptest, ich mache es mir leicht, wenn ich mein Verhältnis zu dir einfach durch dein Verschulden erkläre. Ich aber glaube, dass du trotz äußerlicher Anstrengung es dir zumindest nicht schwerer, aber viel einträglicher machst. Zuerst lehnst du auch jede Schuld und Verantwortung von dir ab, darin also ist unser Verfahren das gleiche. Während ich aber dann so offen, wie ich es auch meine, die alleinige Schuld dir zuschreibe, willst du gleichzeitig übergescheit und überzärtlich sein und auch mich von jeder Schuld freisprechen. Natürlich gelingt dir das Letztere nur scheinbar, mehr willst du ja auch nicht. Und es ergibt sich zwischen den Zeilen trotz aller Redensarten von Wesen und Natur und Gegensatz und Hilflosigkeit, dass eigentlich ich der Angreifer gewesen bin, während alles, was du getrieben hast, nur Selbstwehr war. Jetzt hättest du also schon durch deine Unaufrichtigkeit genug erreicht, denn du hast dreierlei bewiesen. Erstens, dass du unschuldig bist, zweitens, dass ich schuldig bin und drittens, dass du aus lauter Großartigkeit bereit bist, nicht nur mir zu verzeihen, sondern, was mehr und weniger ist, auch noch zu beweisen und es selbst glauben zu wollen, dass ich allerdings entgegen der Wahrheit auch unschuldig bin. Das könnte dir jetzt schon genügen, aber es genügt dir noch nicht. Du hast es dir nämlich in den Kopf gesetzt, ganz und gar von mir leben zu wollen. Ich gebe zu, dass wir miteinander kämpfen, aber es gibt zweierlei Kampf. Den ritterlichen Kampf, wo sich die Kräfte selbstständiger Gegner messen, jeder bleibt für sich, verliert für sich, siegt für sich. Und den Kampf des Ungeziefers, welches nicht nur sticht, sondern gleich auch zu seiner Lebenserhaltung das Blut saugt. Das ist ja der eigentliche Berufssoldat und das bist du. Lebensuntüchtig bist du. Um es dir aber darin bequem, sorgenlos und ohne Selbstvorwürfe einrichten zu können, beweist du, dass ich all deine Lebenstüchtigkeit dir genommen und in meine Taschen gesteckt habe. Was kümmert es dich jetzt, wenn du lebensuntüchtig bist? Ich habe ja die Verantwortung. Du aber streckst dich ruhig aus und lässt dich körperlich und geistig von mir durchs Leben schleifen. Ein Beispiel. Als du letzthin heiraten wolltest, wolltest du, das gibst du ja in deinem Brief zu, gleichzeitig nicht heiraten, wolltest aber, um dich nicht anstrengen zu müssen, dass ich dir zum Nichtheiraten verhelfe, indem ich wegen der Schande, die die Verbindung meinem Namen machen würde, dir diese Heirat verbiete. Das fiel mir aber gar nicht ein. Erstens wollte ich dir hier, wie auch sonst, nie in deinem Glück hinderlich sein und zweitens will ich niemals einen derartigen Vorwurf von meinem Kind zu hören bekommen. Hat mir aber die Selbstüberwindung, mit der ich dir die Heirat freistellte, etwa geholfen? Nicht das Geringste. Meine Abneigung gegen die Heirat hätte sie nicht verhindert. Im Gegenteil, es wäre an sich noch ein Anreiz für dich gewesen, das Mädchen zu heiraten, denn der Fluchtversuch, wie du dich ausdrückst, wäre ja dadurch vollkommen geworden. Und meine Erlaubnis zur Heirat hat deine Vorwürfe nicht verhindert, denn du beweist ja, dass ich auf jeden Fall an deinem Nichtheiraten schuldig bin. Im Grunde aber hast du hier und in allem anderen für mich nichts anderes bewiesen, als dass alle meine Vorwürfe berechtigt waren und dass unter ihnen noch ein besonders berechtigter Vorwurf gefehlt hat, nämlich der Vorwurf der Unaufrichtigkeit, der Liebedienerei, des Schmarotzertums. Wenn ich nicht sehr irre, schmarotzest du an mir auch noch mit diesem Brief als solchem. Hier macht der Verfasser jetzt also etwas ziemlich Interessantes, also rein rhetorisch betrachtet, denn er greift jetzt dem Einwand des Vaters vor und wie ich gerade schon sagte, unterstellt er dann aber in den folgenden Zeilen, dass eben indem er diesem Einwand vorgreift, ja beweist, wie kompliziert er in seiner ganzen Art eben ist. Und trotzdem müssen wir ja sagen, sind die Einwände durchaus berechtigt. Also die Art und Weise, jetzt habt ihr natürlich nicht allzu viel aus dem Brief gehört, wenn ihr aber nochmal reinlest, werdet ihr das sehen. Die Art und Weise, wie hier argumentiert wird, also einerseits alle möglichen Vorwürfe zu machen, andererseits immer zu behaupten, dass der Vater daran natürlich schuldlos sei, passt einfach nicht zusammen. Also entweder ich mache Vorwürfe und die sind natürlich dann ein Beweis der Schuld des Gegenübers, oder ich mache sie nicht und dann ist jemand schuldlos. Aber beides gleichzeitig ist eben so ein bisschen dieser rhetorische Winkelzug, den der Verfasser da versucht. Und insofern versucht er, den Einwand direkt zu entkräften, tut es aber im Grunde nicht, sondern der Einwand, so wie er ist, muss im Grunde erstmal stehen bleiben, denn er ist an sich berechtigt. Kommen wir jetzt also mal zum letzten Teil dieser Episode, dieser kurzen Episode. Ich wundere mich immer, wie schnell das doch dann am Ende alles wieder vorbei ist und wie wenig ich doch glaube, gesagt zu haben, zur Interpretation. Wir schauen nochmal auf das Thema Machtdynamik. Ist das jetzt eine Schuldzuweisung, also diese ganze Biografie des Verfassers zu lesen vor dem Hintergrund der schwierigen, komplexen, problematischen Beziehungsdynamik zum Vater? Im Grunde ist das eine Schuldzuweisung, die noch über das klassische Maß der Schuldzuweisung hinausgeht, indem sie nämlich dem imaginierten Vater, also dem imaginierten Empfänger dieses Briefes, abspricht, sich des Schadens, den er im Leben oder in der Biografie des Verfassers angerichtet hat, bewusst zu sein. Was meint das eben? Im Grunde wieder etwas, was ich gerade schon andeuten wollte, also ich formuliere alle diese Vorwürfe und lasse die nicht so stehen und lasse sie beantworten, sondern ich nehme die Antwort schon vorweg, indem ich sage, naja, die andere Person war sich dieser ganzen Tatsache natürlich nicht bewusst und war insofern auch schuldlos. Aber das ist ja eine Schuldlosigkeit der Unwissenden und insofern auch wieder ein Affront gegen den Vater, dem ich eben dieses Schuldbewusstsein in diesem Moment abspreche. Und insofern ist das ein ganz klares Spiel im Sinne dieses Machtgefüges, das der Verfasser, also der Sohn gegenüber dem Vater hier herstellen möchte. Denn dieser Brief ist ja nichts anderes als eine Unterrichtung des Vaters über die Konsequenzen dessen Handelns und gleichzeitig ein Angebot eines Auswegs aus diesem Eingeständnis der eigenen Schuld. Also hier werden keine Vorwürfe formuliert, die dann der anderen Person eben erlauben würden, darauf Bezug zu nehmen, sondern hier wird das ganze Thema, diese ganze Beziehungsbiografie wird in einem Monolog abgehandelt, die dem Vater eben gar nicht ermöglicht, Einwände zu bringen, Bezug zu nehmen auf Vorwürfe. Und insofern müssen wir hier ganz klare rhetorische Schachzüge unterstellen. Denn der Verfasser positioniert sich ja hier als quote-unquote bigger man, der dem Vater eben eine Art Tabula rasa anbietet, der eben sagt, das sind all die Dinge, die du mir in Anführungszeichen angetan hast, aber schuldlos, denn du wusstest das ja nicht und du konntest das ja nicht wissen, insofern clean slate, aber du musst auch hierauf nicht mehr Bezug nehmen, denn im Grunde bist du gar nicht schuldfähig. Was man auch dazu sagen muss, ist, wir haben ja selbst im Brief gelesen, dass der Sohn sich vor seinem Vater in das Medium des geschriebenen Wortes flieht und in der Einleitung, die ich vorgelesen habe, ja auch darauf Bezug nimmt. Also er sagt ja, ich möchte diese Dinge jetzt eben hier schriftlich festhalten, weil ich im Gesprochenen aus der Furcht, die ich vor dir habe, gar nicht dazu imstande wäre, die Dinge hier so klar darzulegen. Und auch das, würde ich sagen, ist erstmal wieder ein rhetorisches Spiel, eine Finte, um das Spielfeld, auf dem gekämpft wird, festzulegen. Und natürlich weiß der Sohn, dass er seinem Vater im Bereich des geschriebenen Worts maßlos überlegen ist. Auch das deutet er an verschiedenen Stellen im Brief an, unter anderem, wenn es darum geht, dass er seine Werke, die er als Schriftsteller seinem Vater bringt, immer erstmal auf den Nachttisch legen soll, weil der Vater sich eben für die literarischen Werke seines Sohnes überhaupt nicht interessiert. Beim geschriebenen Wort also fühlt sich der Verfasser dem Vater mindestens ebenbürtig, de facto aber sicherlich überlegen. Jetzt nochmal zurück zur Frage der autobiografischen Deutung. Also wir haben jetzt immer von Verfasser, von Vater und Sohn gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich da die richtigen Begriffe genutzt habe, aber ich habe es ja eingangs erwähnt. Ich wollte gerne darauf hinaus, dass man sich jetzt etwas davon trennt, dass es sich um den biografischen, leibhaftigen Franz Kafka handelte. Wenn wir den Brief jetzt aber nochmal im biografischen Kontext betrachten, dann sind da natürlich Parallelen, ganz, ganz klar. Also da muss man nicht drüber sprechen. Unter anderem eben ganz unmittelbar, dass Kafka zum Zeitpunkt des Schreibens eben diese geplante Hochzeit abgesagt hatte und insofern tatsächlich sicherlich ganz stark durch den Vater beeinflusst war. Aber ich komme nochmal dazu zurück, dass Kafka diesen Brief eben nie abgeschickt hat, weil das für mich ein total wichtiger Faktor ist und aus meiner Sicht unterstreicht, dass ihm eben nicht an der Emanzipation von seinem Vater in Form dieser geschriebenen Machtdemonstration gelegen ist. Was meine ich jetzt mit der Emanzipation? Also ich hatte ja gerade gesagt, dass dieser Brief sicherlich das Ziel erfolgt, mindestens auf Augenhöhe zu diesem Vater zu kommen. Denn, wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, also es ist ein Brief, der diese Beziehungsdynamik versucht, auf den Punkt zu bringen, ohne der anderen Seite eine Schuldfähigkeit zuzugestehen oder ihr überhaupt die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten. Und das hat tatsächlich Franz Kafka wiederum auch seiner Freundin Milena, der er diesen Brief überreicht hat, so mitgegeben, das sei im Grunde so eine Art strategisches Spiel, dieser Brief. Aber er hat ihn eben nie abgeschickt und ich glaube, und da kommen wir jetzt zum Schluss so langsam, dass es Kafka nie darum ging, diesen Brief jetzt als Werkzeug zu nutzen, um diese Beziehung zu seinem Vater zu analysieren und sich auf dieses Machtspiel einzulassen. Meine Vermutung ist, und die rührt auch aus dem her, was ich sonst von Kafka und über Kafka gelesen habe, dass der biografische Franz Kafka wusste, dass diese Emanzipation, um die es sicherlich für ihn ging, vom Vater, nie durch einen Sieg im Kräftemessen erzielt werden kann. Und das liegt sicherlich daran, dass die beiden Männer, und auch das ist im Brief beschrieben, schlichtweg zu unterschiedlich und zu weit voneinander entfernt sind. Also Franz Kafka sieht natürlich für sich die Möglichkeit, mit diesem rhetorisch sehr interessanten Brief seinen Vater in die Schranken zu weisen, wenn man das jetzt, also war sicherlich falscher Begriff, aber er sieht die Möglichkeit, aber er tut es nicht, weil er eben genau weiß, dass damit niemandem geholfen wäre. Denn, und das ist jetzt wieder meine Lesart dieses Textes, Kafka weiß vielleicht, und unterstreicht das mit diesem Brief, dass man der eigenen Biografie und den eigenen Konflikten, Dämonen, die sicherlich oft im familiären Kontext entstehen, nie wirklich entkommen kann. Und sicherlich nicht, indem man einfach nur diese Machtdynamik auf den Kopf stellt. Weil man natürlich als Ende 30-Jähriger die Mittel dazu hat, diese Person, in dem Fall jetzt den Vater, auf dem eigens definierten Spielfeld als Verlierer dastehen zu lassen. Sondern im Grunde geht es wahrscheinlich eher darum, sich mit der Prägung, die man eben durch den familiären Kontext in dem Fall jetzt mitbekommt, leben zu lernen. Und deswegen, so meine Haltung dazu, wurde dieser Brief nie abgeschickt und deswegen ist es auch nicht wirklich interessant, den Brief als biografischen Brief zu lesen, in dem Franz Kafka jetzt mit seinem Vater aufräumt. Natürlich steckt das da drin und natürlich ist das sicherlich hat das in der Gedankenwelt von Franz Kafka eine große Rolle gespielt. Aber nie hat er geglaubt, dass er mit diesem Brief jetzt irgendetwas verändern würde an sich, an der Beziehung zum Vater, an den wirklich wichtigen Dingen. Und das ist aus meiner Sicht das Spannende und das Interessante an dem Brief. Und wenn ihr Lust habt, lest selber mal rein, macht euch ein Bild dazu. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr als das, was ich jetzt mir heute mal rausgepickt habe zur Diskussion. Ich glaube, dass sich da sicherlich auch die eine oder andere wiederfinden wird in dieser Rolle. Im Fall von Franz Kafka war das sicherlich eine extrem prägende Beziehung zum Vater, die auch sein literarisches Werk einerseits inhaltlich beeinflusst hat, andererseits auch das Schreiben überhaupt, das ihm ja, wie wir bei der Biografie kurz festgehalten haben, eine innere Notwendigkeit war. Und wenn man da anfängt, glaube ich, hat man einen ganz guten Zugang zur Prosa auch, also zu den Romanfragmenten, die es von Franz Kafka gibt. Und der Typ an sich ist einfach wahnsinnig spannend. Wenn man sich auf seine Welt einlassen will, ist die entscheidende Frage. Ich bin auf jeden Fall großer Fan, ich lese das sehr gerne. Mir hat das sehr viel Antworten gebracht auf Fragen, die ich vielleicht gar nicht hätte formulieren können. Andererseits muss man aber auch sagen, Franz Kafka zu lesen, wirft meistens mehr Fragen auf, als man vorher hatte. Aber man hat vielleicht ein Gefühl dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist, beziehungsweise dass es Fragen sind, die einen auch selbst umtreiben. Und wenn sie das nicht tun, dann ist es vielleicht einfach nicht der richtige oder ja, doch der richtige Autor für einen oder eine. Insofern, ich glaube, die Frage, warum Kafka lesen, hat jetzt ein paar Antworten bekommen. Wenn ihr euch darin wiederfindet, dann legt mal los, vielleicht beim Brief an den Vater, vielleicht an anderer Stelle, da helfen ja auch die Suchmaschinen, und wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich bin nicht überzeugt, dann lest was anderes. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat. Ich würde mich immer darüber freuen, Feedback zu bekommen, sei es positiv, sei es negativ, auch bezüglich der Frage, was vielleicht als nächstes besprochen werden soll. Ich habe da meine Präferenzen, aber bin auf jeden Fall immer offen für Vorschläge. Und auch generell, wenn ihr euch freut über die Episoden, hilft mir das, die Motivation zu finden, dran zu bleiben. Also glaubt nicht, dass mir eine freundliche WhatsApp-Nachricht oder dergleichen mehr nicht auch Spaß machen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.